So, ich esse jetzt hier noch schnell mal ein Cordon Bleu fertig und dann, ja, dann können wir eigentlich loslegen, ne?
Okay, ich bin dafür, dass wir heute den Tütentipp machen.
Den Tütentipp?
Tüten gegen Regen.
Tüten gegen Regen?
Ja.
Ich will keinen Regen.
Wir haben aber Regen.
Okay, dann machen wir Tüten gegen Regen.
Fotopodcast.
So, da sind wir wieder. Eine neue Folge vom Fotopodcast. Auch dieses Mal wieder mit Michael.
Hola, muy buenas, bienvenidos.
Stefan.
Hallo.
Und Marek. Servus.
Als erstes wollen wir uns bei denen bedanken, die uns ein Feedback gegeben haben. Zuallererst ist hier der André zu nennen, der den ersten Blog-Eintrag geschrieben hat und der uns noch eine ausführliche E-Mail mit Tipps und Hinweisen geschrieben hat. Wir können bei vielen Sachen von André zustimmen und wir werden uns in den nächsten Wochen sicherlich ein wenig steigern. Und wir steigen heute in den Podcast gleich mit einem coolen Tipp für eine Fotolocation ein.
Ja, hierzu möchte ich euch von meinem letzten Trip im vergangenen Jahr nach Brasilien berichten, speziell in die Region der Chapada Diamantina. Diese liegt ca. 400 Kilometer westlich von Salvador de Bahia und ist von dort aus bequem auch mit dem Bus zu erreichen. Ihr müsst euch also nicht die Arbeit machen, ein Auto zu mieten und die schlecht organisierten Straßen selber zu befahren. Wer Lust auf ein Abenteuer hat, kann natürlich auch dieses machen. Ja, zur Chapada Diamantina ist zu sagen, dass es ein großer Nationalpark ist, der 1985 gegründet wurde und sehr berühmt oder bekannt durch seine Tafelberge ist. Ehemals war es ein großes Diamantenminengebiet, was allerdings vor Jahren schon vom Staat her stillgelegt worden ist. Auch dazu gibt es ein paar nette Geschichten, doch wir wollen es nicht zu lange ziehen. Was ihr hier erleben könnt, ist neben einer hervorragenden Flora und Fauna. Ihr könnt bis zu 60 Orchideensorten blühen sehen, was es so außer im Blumenladen um die Ecke gar nicht zu erleben gibt. Kolibris, Papageien und auch andere Vögel und Schlangen. Ganz toll ist die große Auswahl und Vielfalt an Wasserfällen. Unter anderem auch der höchste Wasserfall Brasiliens, der Cachoeira da Fumaça, übersetzt der Rauchwasserfall. Er ist 442 Meter hoch und durch diese Höhe ist es so, dass unten an und für sich kein Wasser, sondern nur noch ein Wassernebel ankommt. Das ist ein ganz tolles Naturphänomen mit einer unglaublich tollen Umgebung. Was weiterhin zu beachten ist, ist die Vielzahl an Grotten. Eine von ihnen ist die Lapadoce, 12 Kilometer lang, 1,2 Kilometer zu begehen, versehen mit sehr vielen Tropfsteinen, sowohl Stalaktiten als Stalagniten, die unter anderem ganz interessante Formen, sowohl von Tieren, Personen, Gegenständen, abwerfen, wenn man sie dann anleuchtet. Schwer zu fotografieren, ihr solltet auf jeden Fall dort mit einem Blitz ausgestattet sein, da eine Langzeitbelichtung in fast absoluter Dunkelheit so gut wie unmöglich ist. Außer der Lampe des Führers habt ihr ansonsten kein Licht. Und bemerkenswert ist die eine Minute Pause, die man in der Mitte der Grotte macht, um einmal wirklich absolute Dunkelheit und Stille zu erleben. Keine Angst, Schlangen und Spinnen suchen eher das Weite und kommen nicht auf euch zu.
Ist ja beruhigend.
Ich will eine kurze Geschichte erzählen. Ich war mal in einer Grotte gewesen und neben den ganzen Stalaktiten und Stalagniten, die dort waren, habe ich eine zu einem Stalagniten gewordenen Falter gesehen. Das war total irre. Und ich habe mich sowas von geärgert, dass ich meine Kamera nicht dabei hatte. Das kannst du nicht vorstellen.
Ja, also hier könnt ihr maximal einen Stalagniten sehen, der die Form eines Löwen hat. Und der Gag des Reiseführers besteht darin, einen seiner Gäste dementsprechend dazu einzuladen, sich kurz vorzustellen, und er bewegt die Lampe dann auf und ab und es schaut aus, als wenn man auf diesem Löwen reiten würde. Naja, ganz wichtig zu erwähnen ist der Ort Lençóis. Lençóis ist eure Anfahrtsstelle und an für sich der zentrale Mittelpunkt der Chapada Diamantina. Von hier aus kann man unzählige Touren zu Fuß oder auch im Jeep, natürlich geführt oder ungeführt, unternehmen. Und wenn ihr dort seid, wendet euch mal an Isidoro Übel.
Michael, hast du da vielleicht irgendwelche Weblinks oder sowas, wo man dann sich mal ein bisschen ein Bild davon machen kann?
Also wir werden euch mit Sicherheit nachher in den Blog noch zwei, drei Links hineinstellen. Die beste Seite ist leider auf Portugiesisch. Es gibt eine ähnlich gute Seite, die man auf Englisch switchen kann. Und natürlich gibt es ganz viele Seiten von Reiseanbietern, die dann auf Deutsch sind. Als einen der idealen Ausgangspunkte kann ich euch den Ort Lençóis empfehlen. Hier könnt ihr zu Fuß die Tour starten über den Hausberg Serrano, über viele Berge, Täler, Wege, an unzähligen Wasserfällen vorbei.
Ja, Michael, das hört sich ja echt spannend an. War das mit den Wasserfällen nicht ein Problem gewesen, wenn du so davor standst und das Wasser so ein bisschen nach vorne gesprüht ist?
Ja, Marek, also es war stellenweise wirklich nicht ganz so einfach, denn durch den Sprühnebel der Wasserfälle wurde mein Objektiv doch leicht befeuchtet. Aber ich konnte mir sehr schnell in der Posada, was eine Herberge oder ja, kann schon sagen, ja, Pension ist, in Brasilien Abhilfe schaffen. Und zwar mit einem ganz, ganz einfachen Gefrierbeutel. Nicht ganz so klein, sodass dann auch meine Kamera das Gehäuse hineinpasste. Und habe vorne einfach ein kreisrundes Loch hineingeschnitten, was ziemlich annähernd dem Durchmesser meines Objektives entsprach. Habe dieses an der Streulichtblende dementsprechend verklebt. Dann die Kamera hinten durch die Tüte hindurchgeführt und vorne die Streulichtblende verschraubt. Dadurch, dass sie dann etwas länger war und ich von unten mit der Hand hineinführen konnte, war somit lediglich die Streulichtblende und mein Filter dem Wasser ausgesetzt und der Rest war super geschützt.
Das ist eigentlich auch ein guter Tipp jetzt für den Herbst, wenn man draußen fotografieren will. Es gehört eigentlich, wenn Regen ansteht, ein großer Gefrierbeutel in die Fototasche, den man vielleicht vorher schon an der Streulichtblende festgeklebt hat, oder man nimmt breites Tesa mit und kann das vor Ort machen und hat damit immer einen einfachen Wasserschutz. Solange es nicht aus Kübeln gießt, kann man damit sich ganz gut helfen.
Ja, das gleiche Problem hatte ich in den USA gehabt, und zwar im Sequoia Nationalpark. Als wir dort waren, hat es ja ziemlich stark geregnet und es hatte einfach auch so ein bisschen in das Bild gepasst. Wir konnten wunderschöne Fotos machen. Allerdings hat uns dann nachher jemand erzählt, dass das tatsächlich der erste Regentag seit 6 Monaten war. Man kann sich ungefähr unser Gesicht vorstellen. Nichtsdestotrotz, aus diesem USA-Trip habe ich eine ganze Reihe von Videos mitgebracht, die ich jetzt nach und nach schneiden werde. Und ja, sowohl als Reisetipp, aber auch so ein bisschen als Fotolocation-Tipp das bearbeiten werde und dann auch hier als Videopodcast ja, mit dazustellen werde.
Prima. Machen wir weiter mit unserer ersten Anfrage eines Hörers. Daniel aus Berlin hat uns gemailt. Er hat seine Kompaktkamera bei einer Reise vor Australien im Meer versenkt und ist, ja, schmerzhaft, und ist jetzt auf der Suche nach einer neuen Kamera und will sich ein wenig verbessern. Und er fragt ganz konkret nach 2 Geräten, die Casio Exilim EX FH20 oder die Nikon D60.
Nochmal zu dem Thema im Meer versenkt, da brennt es mir quasi quast auf den Lippen. Das, wenn man solche Situationen hat, irgendwie vor dem Wasser zu fotografieren, also man neigt ja schon dazu, irgendwie die Kamera rauszuholen und loszuhalten und zu fotografieren, aber um Gottes Willen, das, so ein Ding hat auch so einen Schulterriemen. Und ich hatte es jetzt auch gerade beim letzten Urlaub gehabt, wir hatten ziemlich rasantes Boot gehabt, mit dem wir unterwegs waren, und der hatte dann so eine Welle erwischt und ich hatte mir das Ding Gott sei Dank um den Hals gehangen.
Und war das deine oder die Firmenkamera? Sag's nicht.
Ehrlich gesagt weiß ich es auch gar nicht, weil ich hatte beide umhängen gehabt. Die Betonung liegt auf umhängen. Also hätte ich diesen Schulterriemen nicht gehabt, dann hätte ich die dann mit Sicherheit auch im Wasser versenkt. Und ja, sowas kann doch irgendwie Kameras retten.
Ich kann euch davon abraten, Kompaktkameras in die Jackentasche zu stecken und zu vergessen, diese zu schließen. Denn beim Kanufahren und Aussteigen des Kanus am Edersee hat das links neben mir 3-mal geblubbert und weg war sie.
Kommen wir zu erfreulicheren Themen. Wir wollen uns eine neue Kamera kaufen. Nein, Daniel will sich eine neue Kamera kaufen. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass man hier nur ganz schwer Tipps geben kann. Keiner von uns in der Runde hat mit diesen beiden Kameras fotografiert und somit ist es wirklich schwer, einen guten Rat zu geben. man muss einfach mal 500 Bilder mit jeder gemacht haben und ein bisschen verschiedene Situationen ausprobiert haben, damit man sich wirklich ein Bild machen kann, welche Qualität die Kamera hat und welche Qualität die Bilder, die hinten rauskommen. Man kann aber vielleicht was zu den Systemunterschieden sagen. Die Casio Exilim, das ist eine Highspeed-Kamera, aber eine Bridge-Kamera, so eine All-in-One, schon ein bisschen größer als eine kompakte. Aber man kann kein Objektiv wechseln. Sie hat einen elektronischen Sucher, ein riesen Display hinten. Ihr habt halt alles in einem. Die Nikon D60 ist eine Spiegelreflexkamera mit der Möglichkeit, Objektive zu wechseln und lässt damit eben für später viele Optionen offen. Ja, was ist jetzt aus unserer Sicht so der größte Unterschied zwischen solchen Kameras? Ich habe mir mal die Sensorgrößen rausgesucht und ich hatte das letzte Mal ja erzählt, dass die Größe des Sensors extrem viel mit der Qualität des Bildes zu tun hat. Weniger die Megapixel eine Rolle spielen, sondern wirklich die Sensorgröße. Und das hat was mit Rauschen und Dynamikumfang der Bilder nachher zu tun. Und der Sensor der Nikon ist 13 Mal größer als der Sensor der Casio. Das sind physikalische Gesetze, 13 Mal, das kann man einfach nicht wegreden. Das heißt, wenn es rein nach Qualität der Bilder geht, wird aus der Nikon ein besseres Ergebnis herauskommen als aus der Casio. So, dafür hat die Casio den Vorteil oder Nachteil, das sehen wir gleich. Sie hat ein Zoom-Objektiv, 20-fach optisches Zoom von 26 mm bis 520 mm, das heißt von einem wirklich schönen Weitwinkel bis zu einem großen Tele. Und bei der Nikon muss man sich halt Wechselobjektive dazu kaufen, die zumindest diesen Brennweitenbereich in einem Objektiv nicht abdecken können. Der Nachteil eines solchen Objektives ist auch wieder rein physikalisch bedingt, je länger ein Zoom ist, also je mehr x-fach das Zoom ist, umso schlechter wird die Linse. Das ist einfach physikalisch nicht wegzureden. Je mehr verschiedene Brennweiten man reinpacken möchte im Weitwinkel und im Supertele, muss man Verluste hinnehmen.
Da geht es dann einfach um Lichtstärke.
Ja, nicht nur um Lichtstärke. Es geht einfach darum, es sind viel mehr Glaselemente in der Linse. Die brechen alle das Licht, es gibt Reflexionen und man kann das auch mit hoher Lichtstärke bauen, weil die Exilim hat zumindest im Weitwinkel 2,8 als Blendenöffnung, was sehr gut ist. Im Telebereich 4,5, was auch sehr gut ist. Sie hat zusätzlich noch einen Bildstabilisator. Das heißt, das ist schon wirklich gut von der Aufstellung her, aber es ist ein irre großes Objektiv im Sinne von viel Glas drin, von vielen Linsen und da muss man Kompromisse machen. Nicht umsonst gilt immer noch die Regel, die besten Fotos macht man eigentlich mit einer Festbrennweite, wenn es auf die reine Qualität geht. Das kann man einfach am besten konstruieren. Ja, bei der die Nikon D60 wird normalerweise im Kit verkauft mit einem 1805 mm langen Objektiv. Hier muss man jetzt rechnen. Bei Spiegelreflexkameras werden immer die tatsächlichen Millimeter des Objektivs angegeben und man muss schauen, was für ein Sensor sitzt dahinter. Bei Nikon ist es eine Verlängerung um 1,5. Das heißt, um vergleichbar zur Casio zu sprechen, müssen wir das beide Werte mit 1,5 nehmen. Das werden wir in einer späteren Folge nochmal erklären, warum das so ist. Das heißt hier dann in dem Fall 27 mm bis circa 155. Und das ist natürlich ein kleiner Unterschied zwischen 26 zu 520, aber die Qualität ist um Längen besser in diesem Bereich. Ja, ein nächster großer Unterschiedsfaktor ist in der Regel das Gewicht und die Größe. Die Casio als All-in-One ist kleiner, hat weniger Gewicht. Eine Spiegelreflex ist immer größer, hat mehr Gewicht, wobei die D60 auch eine sehr kleine Kamera ist. Wir haben das Problem bei einer Spiegelreflexkamera, dass Dreck auf den Sensor kommt. Vornehmlich beim Objektivwechseln, aber es kommt auch so immer wieder welche rein. Das ist einfach nicht luftdicht. Man muss das ab und zu reinigen, weil man sonst Flecken auf dem Bild hat. Sowas hat man bei einem geschlossenen System wie einer All-in-One-Bridge-Kamera wie der Casio nicht. Beide können RAW, da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Das ist ein Fotoformat, welches unheimlich viele Nachbearbeitungsmöglichkeiten offen lässt, weil es das Bild einfach so speichert, wie es aufgenommen wird und nicht in der Kamera schon bearbeitet. Die Nikon hat einen größeren ISO-Umfang, das heißt, sie geht bis ISO 3200 hoch, die Casio bis 1600. Hier wird die Nikon ihre größten Stärken im Gegensatz zur Casio ausspielen, weil sie eben auch den wesentlich größeren Sensor hat. Wobei man sagen muss, in dieser Preisklasse bei Spiegelreflexkamera ist ISO 3200 auch nicht wirklich brauchbar. Für mich ein ganz wichtiges Kriterium: die Casio hat einfach nur einen elektrischen Sucher, das heißt, es ist ein kleines TFT im Sucher nochmal eingebaut, und die Spiegelreflexkamera hat einen optischen Sucher, und wer einmal durch einen optischen Sucher geschaut hat und weiß, wie hell und groß und schnell der ist, will nie wieder einen elektrischen Sucher gucken. Ein K.O.-Kriterium für die Spiegelreflex ist, dass sie kein Video kann. Wer also Videos machen will mit seinem Fotoapparat, der muss zu so einer All-in-One- oder Bridge-Lösung greifen wie die Casio.
Aktuelle Spiegelreflex können das mittlerweile, aber bei der D60 ist das noch nicht der Fall.
Ja, also da nimmt man das Beispiel mal von Canon, die 5D Mark II. Und parallel dazu gibt es dann von Nikon die D90. Beide sind in der Lage, schon HD-Videoaufnahmen mit einer Spiegelreflexkamera umzusetzen.
Ja, ich denke, das kommt auch in Zukunft vielleicht bei Spiegelreflexkameras mehr. Aber im Moment ist es halt bei der D60, die hier zum Vergleich steht, die auch in einem preislich ähnlichen Rahmen liegt, so zwischen beide Kameras 500, die Casio 580 ungefähr, Straßenpreis würde ich schätzen, die D60 mit dem 1805-Objektiv, in der Preisklasse bisher im Spiegelreflexbereich nicht vorhanden, Videofilm. Ja, Batteriefrage ist für mich auch immer eine Frage, vor allem wenn man viel reist. Die Casio hat ganz normale AA-Batterien. Das ist natürlich optimal. Die kriegt man überall auf der Welt. Die kann man leicht laden. Die sind günstig. Die Nikon hat einen systemeigenen Lithium-Ionen-Akku. Schweineteuer, aber hält sehr lange durch. Hat keinen Memory-Effekt. Kann man laden, wann immer man will. Bei den Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, die man sonst dann für die Casio kauft, gibt es das noch zumindest. Nicht mehr so stark wie früher, aber die haben einen Memory-Effekt. Gehen einfach früher kaputt. Haben nicht so eine hohe Ladekapazität wie ein Lithium-Ionen-Akku, aber es ist eine charmante Lösung, mit Standard-Akkus zu arbeiten. Ja, wenn man den Autofokus mal von Hand einstellen will, geht das an so einer kompakten oder Bridge gar nicht oder nur über eine WIP-Taste, was sehr unkomfortabel ist. Da geht es wunderbar bei einer Spiegelreflexkamera, sodass man einfach manuell am Objektiv dreht. Und letztendlich nochmal die beiden im Vergleich, was Verschlusszeiten angeht. Die Casio hat als kürzeste Verschlusszeit ein 2000stel und die Nikon ein 4000stel. Das lässt einfach ein bisschen mehr Spielraum bei extrem hellen Tagen, wo man mit offener Blende fotografieren möchte aus gestalterischen Gründen oder wenn man schnelle Bewegungen einfangen möchte. Abschließend können wir wirklich keine Empfehlung geben. Denn neben den Vor- und Nachteilen des Systems, was wir gerade vorgestellt haben, kommt jetzt die Gretchenfrage: Daniel, was willst du eigentlich fotografieren? Und was sind deine Themen, was möchtest du machen? Die Casio ist zudem noch ein Spezialist, ist eine Highspeed-Kamera, macht irre schnelle Aufnahmen hintereinander, was für kompakte, normal oder für Bridge-Kameras nicht gängig ist. Aber das ist ein Schmankerl bei dieser Kamera und macht sie reizvoll. Aber sie ist halt limitiert durch ihr eingebautes Objektiv, durch den kleinen Sensor. Und eine Spiegelreflexkamera ist die Basis, die man später immer ausbauen kann. Es gibt immer was dazu. Man ist einfach breiter angelegt von den Motiven, Makro, was auch immer, wie man sich Objektive dann dazu kauft. Also, so weit kann man was dazu sagen, aber eine Kaufempfehlung können wir nicht abgeben.
Aber das ist ja schon mal eine schöne Erweiterung von dem letzten Thema. Der Unterschied zwischen der Spiegelreflex und der Kompaktkamera bzw. Bridgekamera. Ja, neues Thema. Ich würde euch gerne einen Tipp geben für eine Webseite, und zwar ist das panoramio.com. Das Ganze ist von Google und ist im eigentlichen Sinne erstmal eine Fotodatenbank.
Böses Google.
Böses Google?
Das konnte ich mich jetzt nur dazu hören.
Ja, es ist im eigentlichen Sinne erstmal eine Fotodatenbank, die aber nicht wirklich wie beim Geotagging die GPS-Daten mit den Orten auf einer Karte verbindet, sondern man kann auf der Seite, wenn man sich registriert hat, Fotos hochladen und dann die Stadt angeben. Das Ganze wird dann bei Google Maps bzw. Google Earth, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber zumindest bei Google Maps und dem damit verbundenen Satellitenbild mit angezeigt, insofern man sein Häkchen gemacht hat, dass Fotos auch angezeigt werden können. Und ja, wenn man dann mal in so einer Umgebung oder in einer Umgebung, die man als nächstes besuchen möchte, sich einfach mal auf Google Maps ein bisschen umschaut, dann findet man da bereits schon ganz viele Fotos, die andere Fotografen reingesetzt haben. Und ich hatte das lustige Erlebnis jetzt im Sommer gehabt. Wir hatten eine Fahrradtour gemacht und hatten dann so ein bisschen geguckt, wo fahren wir lang, und hatten auch irgendwie gerade keine richtige Karte dabei gehabt und hatten dann versucht, Google Maps dafür zu benutzen.
Telefon und aus.
Das klingelt in der Küche. Und ja, sind dann auf ein Foto von einem Steinbruch mit einem See gestoßen, und das sah erstmal total nett aus, und der ist eigentlich hier nur 20 Kilometer entfernt, und bis dahin war ich der Meinung, dass ich dann doch so die Umgebung hier zumindest einigermaßen kenne, aber dann wohl doch nicht. Also es ist wirklich ein wunderschöner Steinbruch gewesen, mit kristallklarem Wasser und ganz vielen Molchen, die da rumgeschwommen sind. Und ich habe mir dann über Google Maps die GPS-Daten rausgezogen, das Ganze in ein Wander-GPS-Gerät eingegeben, und wir sind dann mit dem Fahrrad losgefahren und haben den Steinbruch auch gefunden. Und das war ja zum einen eine sehr abenteuerliche Sache und hat echt irre Spaß gemacht, weil es einfach so ein Weg war, ja, Orte hier in der Nähe nochmal zu erkunden, die man einfach so jetzt noch nicht gekannt hat. Und ich war dann doch sehr überrascht, dass es dann doch nochmal irgendwelche Sachen gibt, die einfach sehr unbekannt sind. Und ja, da natürlich auf der einen Seite mein Appell, wenn ihr auch solche Orte kennt, dann schiebt sie doch einfach bei panoramio.com auch mit rein. Checkt da ein Foto mit rein, und ja, vielleicht haben andere Wanderer, Radfahrer, Fotografen dann auch Spaß daran und werden das besuchen. Also wie gesagt, panoramio.com ist eine Seite von Google, und ich fand es eine ganz interessante Sache, auch wenn es jetzt nicht wirklich so ein reines Fotoportal ist, aber ja, es hat doch dann ein bisschen Potenzial. Und vor allen Dingen, wenn man auf die Homepage geht, dann ist unten dann noch so ein kleiner Button, der nennt sich die Welt entdecken. Wenn man da raufklickt, dann gibt es ja auf der linken Seite unter beliebte Fotos oder einige Fotos ein paar Fotos so von der Weltkugel, und das sind recht professionell gemachte Fotos, und da kann man sich dann einfach ja, mal ein bisschen austoben, mal kurz in Nordamerika rumstöbern oder in Asien, Australien. Eine sehr nette Sache.
Das hört sich wirklich spannend an. Ja, wir müssen ein bisschen bauen. Der Windows-Rechner in der Runde ist wieder abgespielt. Aber wir machen einmal weiter. Wir wollen euch ja immer Tipps geben zu technischen Geräten oder Ausrüstungen, die wir selbst benutzen oder von der wir uns zumindest überzeugt haben, dass sie gut funktionieren. Und ich will euch heute einen recht bekannten Fotorucksack empfehlen. Und zwar von Lowe Pro, den Slingshot 200 AW. Ich kann ihn wirklich nur loben für eine kleine Ausrüstung, für einen Sonntagnachmittag oder für eine Wochenendwanderung, wenn man nicht so viel mitnehmen möchte, ist das eine sehr gute Tasche. Man bekommt eine Kamera, also eine Spiegelreflexkamera rein, je nach Größe, mit Batteriegriff oder ohne, mit angesetztem, sage ich mal, Weitwinkelstandard-Zoom. Man bekommt ein Telezoom rein, einen Aufsteckblitz und noch eine kleine Festplatte. Es bleibt noch ein wenig Platz für so einen kleinen Daypack, aber nur wenig. Klar, Akkus und Speicherkarten gehen auch rein. Das Ding hat ein eingebautes Putztuch, was ich auch recht nett finde. Eine eingebaute Regenhülle, die man drüber ziehen kann. Und man trägt es schräg über die Schulter, das heißt nur über eine Schulter. Das ist ein kleiner Nachteil, wenn die Ausrüstung schwer ist und man es lang trägt. Aber es hat den Vorteil, dass man durch eine nette Mechanik es einfach nach vorne auf den Bauch ziehen kann und die Kamera rausholen kann, ohne alles andere aufmachen zu müssen. Das ist besonders gut, wenn man über belebte Plätze geht. Man kann man die Tasche auch vorne tragen. Man hat immer seine eigene Fotoausrüstung im Blick und es ist recht komfortabel zu öffnen und zu schließen. Als Familienvater kann ich noch den Tipp geben, wenn ich meine Tochter auf dem Rücken trage, kann ich diese Tasche auch noch problemlos vorne tragen und habe so meine Fotoausrüstung dabei, komme immer ran und meine Tochter ist beim Spazierengehen oder Wandern auch zufrieden, weil sie getragen wird.
So, das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und
ihr bleibt uns hoffentlich treu. Wir haben festgestellt, dass wir die Audio-Podcasts nur alle 2 Wochen hinkriegen, aber ich denke, das ist ganz okay. Und zwischendrin werden wir probieren, immer mal ein Video von Marek oder wieder ein Screencast über Lightroom zu bringen.
Ja, und auch wieder heute der Appell, schreibt uns eure Kommentare in den Blog oder an unsere E-Mail-Adresse info@fotopodcast.de.
Gut, und jetzt verabschieden wir uns mit Michael, der noch eine kleine Ansage an alle spanisch sprechenden Zuhörer hat.
Hola, muy buenas, queridos oyentes. Esperamos que haya algunos entre vosotros que hablen en español, que estén interesados en nuestro podcast. Y si es así, pues nos gustaría que nos enviéis pues un mensajito, un comentario. Y si es así, pues vamos a poner cada vez en cuando pues algún artículo en español para vosotros. Sobre todo, si tenéis alguna pregunta específica, si queréis saber algo, pues no dudéis en contactar con nosotros, ¿vale? Lo podéis hacer a nuestro correo electrónico, que es
info@fotopodcast.de. ¿Y esto es en español?
Bueno, en español se diría info@fotopodcast.de. Vale, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Das war Spanisch. Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.